HR Info. Politik.
Proteste in Iran, Kritik am Mullah-Regime. Vor allem junge Männer sind im Iran auf die Straßen gegangen. Sie zerrissen Plakate des religiösen Führers Ayatollah Ali Khamenei. Sie griffen Polizisten an. Zuletzt hatte es 2009 Demonstrationen gegen die mögliche Wahlfälschung gegeben, als der ehemalige Präsident und Hardliner Ahmadinejad wiedergewählt wurde. Die grüne Bewegung wollte das Mullah-Regime stürzen. Und jetzt? Wogegen protestieren die Iraner? Gegen das Mullah-Regime, gegen Präsident Hassan Rouhani oder einfach nur gegen die gestiegenen Eierpreise? Ich bin Isabel Reifenrath. Guten Tag. Viele Iraner schienen spontan auf die Straße gegangen zu sein. Arbeiter, die keinen Lohn bekommen haben, Rentner, denen ihre Rente nicht ausgezahlt wurde, Sparer, die ihr angelegtes Geld verloren haben. In den ersten Videos, die online gingen, hörte man auch viele Demonstranten rufen: Nieder mit Rouhani. Sie sollen angeblich von einem Kontrahenten Rouhanis angestachelt worden sein. Es folgten Proteste in vielen iranischen Städten, unorganisiert, wahrscheinlich spontan. Nieder mit dem Diktator, wobei die Demonstranten den religiösen Führer damit meinen. Habt keine Angst, wir stehen zusammen. Nicht Gaza, nicht Libanon, mein Leben ist im Iran. Karin Sens berichtete über die Nacht von Dienstag auf Mittwoch.
Solange ich meine Rechte nicht bekomme, bleibt es jede Nacht genauso, rufen die Demonstranten. Wieder gehen im Land Menschen auf die Straßen. Das zumindest wird im Internet berichtet. Es gibt Bilder von brennenden Autos und Gebäuden, Wasserwerfern und Tränengas. Man sieht vor allem Jugendliche mit Mundschutz in Kämpfen mit Sicherheitskräften. Einer reißt ein Plakat des religiösen Führers Ayatollah Ali Khamenei herunter. In einer Stadt in der Provinz Isfahan soll eine Religionsschule gebrannt haben. Überprüfen lässt sich nicht, ob die Videos tatsächlich von letzter Nacht sind. In einigen Städten sollen weniger Menschen als zuvor protestieren, vor allem dort, wo es in den letzten Tagen heftige Auseinandersetzungen gegeben hat. In anderen Städten sind aber auch mehr Menschen unterwegs. Sie versuchen teilweise auch die Polizei auf ihre Seite zu ziehen. Sie rufen nach Unterstützung. Nach Angaben des Gouverneurs gibt es am Abend in der Hauptstadt Teheran überhaupt keine Proteste. Die Stadt sei ruhig, die Lage sicher. Beobachter berichten dagegen von mindestens 1000 Demonstranten. Ein landesweiter Überblick ist schwer. Allerdings haben die Proteste ein gewisses Ausmaß angenommen, denn gestern hat sich auch der oberste religiöse Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dazu geäußert, wenn auch nur kurz. Der Feind wartet auf eine Gelegenheit einzudringen. Seht euch an, was in den vergangenen Tagen passiert ist. Alle Gegner der Islamischen Republik versuchen mit Geld, Waffen, Politik und Geheimdiensten unserem Regime Probleme zu bereiten. Ich werde mich in den nächsten Tagen an die Menschen im Land wenden, wenn die Zeit dafür reif ist. Bei diesem Video sieht man Khamenei vor schwarz verschleierten Frauen sprechen, die ihm aufmerksam zuhören. Er hat es auf seiner Homepage veröffentlicht. Wer die Feinde seines Landes sein sollen, die hinter den Protesten stecken, sagt er nicht explizit. Er dürfte aber die USA gemeint haben. Präsident Trump hat die Demonstranten ja gelobt. Er dürfte ihnen damit keinen Gefallen getan haben, da das als Beleg gewertet wird, dass die USA die Proteste mit initiiert haben. Khamenei dürfte sich aber auch an Saudi-Arabien gewandt haben, den Rivalen um die Macht im Nahen Osten. Präsident Hassan Rouhani zeigt dagegen Verständnis für die Proteste. Nur ein kleiner Teil sei möglicherweise vom Ausland angestachelt worden, sagt er. Die Demonstranten selbst fühlen sich durch Khameneis Äußerungen gedemütigt. Sie seien keine ausländischen Agenten, sagen sie. Für sie gehe es ums Überleben und um eine Perspektive im eigenen Land. Sie kämpfen für ein besseres, freieres und gerechteres Leben im Iran.
Seit 5 Monaten ist Präsident Hassan Rouhani nun wiedergewählt im Amt. Er steht für die Öffnung des Landes. Im Wahlkampf versprach er mehr Freiheiten, weniger Arbeitslosigkeit. Doch trotz des Atomabkommens gibt es keinen Wirtschaftsaufschwung. Vor 2 Jahren wurde der Vertrag unterschrieben. Dafür, dass der Iran keine Atombombe baut, werden ihm nach und nach die verhängten Wirtschaftssanktionen erlassen. Im Jahr 2023 soll es keine Sanktionen mehr geben. Laut offiziellen Zahlen liegt die Arbeitslosenquote in Iran im Moment bei 12%, unter den Jugendlichen bei knapp 29%. Viele Iraner hatten gehofft, dass nach dem Abschluss des Atomabkommens das iranische Ölgeschäft wieder anläuft. Bisher passiert das aber nur schleppend. Rouhani hatte einen neuen Haushalt verabschiedet. Vom Internationalen Währungsfonds zum Beispiel wird er für seine Wirtschaftspolitik gelobt. Der Politikwissenschaftler Adnan Tabatabai lehrt an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und berät als Iran-Experte Bundesministerien und politische Stiftungen. Herr Tabatabai, wie sieht Rouhanis Wirtschaftspolitik genau aus und was bedeutet diese Politik für die Menschen im Iran?
Die Wirtschaftspolitik von Hassan Rouhani wurde stets gelobt vom Internationalen Währungsfonds. Es wurde ihm empfohlen, Sparmaßnahmen durchzuführen, Subventionszahlungen an die Bevölkerung zu kürzen, Einnahmen aus beispielsweise Treibstoff, Elektrizität, Lebensmittel, diese Güter des Alltags wurden teurer. Gleichzeitig hat er sehr viel daran gesetzt, dass Auslandsinvestitionen ins Land kommen. Und hier besteht natürlich dann die Gefahr, dass gewisse Eliten nur davon profitieren, dass erstmal nur staatsnahe Unternehmen profitieren und erst einige Jahre später, wenn durch diese Investitionen auch Arbeitsplätze entstehen, das auch wirklich bei der Bevölkerung ankommt. Und hier ist, denke ich, die größte Schwierigkeit im Moment für die Wirtschaftspolitik von Hassan Rouhani.
Sie haben es gerade schon gesagt, die Benzinpreise waren zuletzt sehr stark angestiegen, auch die Eier- und Geflügelpreise. Die Regierung hat ja nochmal versucht, das ein bisschen zu erklären, diese gestiegenen Eierpreise mit dem Ausbruch der Vogelgrippe. Aber nichtdestotrotz leben 10 Millionen Iraner unter der Armutsgrenze und die Sozialleistungen waren ja vorher schon nicht viel und sind jetzt nochmal gekürzt worden. Wird das Geld dann anderweitig ausgegeben? Zum Beispiel sind die Militärausgaben zu hoch?
Ich glaube, dass man diese beiden Dinge voneinander tatsächlich trennen muss, weil das Geld, was für außenpolitische Einsätze oder für das Militärbudget verwendet wird, das ist nicht unbedingt das, was am Ende fehlt, um sich an hilfsbedürftige Menschen zu wenden. Das, was meines Erachtens fehlt, ist wirklich der politische Wille, eine nachhaltige politische Programmatik, sich der wirtschaftlich schwachen Gesellschaftsteile anzunehmen, etwas, das über Populismus hinausgeht. Hilfsleistungen früher waren zum Beispiel Subventionszahlungen monatlich auf Konten der Menschen. Das ist natürlich eine Ad-hoc-Maßnahme, die irgendwie alle zufriedenstellt, aber dann zu einer hohen Inflation führt. Und das schadet der Wirtschaft dann auch wieder ungemein.
Könnte das Mullah-Regime, wenn sie denn wollten, mehr Investitionen auch zum Beispiel in mittlere Wirtschaftsfirmen leisten?
Das könnten sie ganz sicher. Wir haben diese Situation, dass unmittelbar nach dem Nuklearabkommen, das jetzt ja sozusagen auch, muss man sagen, erst 2 Jahre in Kraft getreten ist, vor allen Dingen auf prestigeträchtige große Projekte gesetzt hat. Solch große Projekte können fast nur von staatsnahen Firmen betrieben werden, eingeworben werden. Und bis das dann wirklich in die Privatwirtschaft runtergeht und sich eben, wie vorhin beschrieben, auch für die allgemeine Bevölkerung bemerkbar macht, das dauert eben sehr viel Zeit.
Vielen Dank für Ihre Einschätzungen soweit, Herr Adnan Tabatabai. Wir sprechen gleich weiter.
HR Info. Politik.
Die Proteste im Iran hat unser Korrespondent Christian Buttgereit für uns beobachtet. Erst von Istanbul aus, bis er vor wenigen Tagen endlich ein Visum für den Iran bekommen hat. Jetzt ist er in Teheran. Herr Buttgereit, sowohl Gegner als auch Befürworter des Regimes demonstrieren. Lassen sich die Demonstranten überhaupt noch auseinanderhalten?
Ja, man kann sie schon auseinanderhalten. Zum einen sind es unterschiedliche Leute, unterschiedliche Bevölkerungsgruppen zum Teil. Natürlich kann man sie an den Parolen auseinanderhalten und vor allen Dingen auch daran, wie sie auftreten. Wir haben hier den Eindruck, dass die Regierungskritiker sehr engagiert sind, dass sie etwas zu sagen haben, dass sie etwas erreichen möchten, während diejenigen, die für die Regierung auf die Straße gehen, doch eher manchmal einen, ich sag mal, etwas bestellten Eindruck machen.
Haben sich die Slogans in den letzten Tagen verändert oder sind die gleich geblieben?
Die Slogans haben sich insofern nicht verändert in den letzten Tagen, als dass es da schon immer diese Zweiteilung gab. Also einmal auf Seite der Regierungskritiker der Wunsch nach wirtschaftlichen Verbesserungen und auch das Verlangen nach einem anderen politischen System im Iran. Das war allerdings am Anfang noch nicht so. Da gab es eben nur die wirtschaftlichen Forderungen und da waren es auch eher ärmere Bevölkerungsschichten, die auf die Straße gingen. Jetzt sind es eben auch viele junge Leute, Studenten, junge Männer, junge Frauen, die dann schon wollen, dass sich das Land ändert, dass es eine Trennung von Staat und Religion gibt, dass es Gleichberechtigung von Mann und Frau gibt und dass eben der oberste geistliche Führer zurücktritt. Das hat sich insofern verändert. Auf der anderen Seite bei den Regierungsunterstützern, da heißt es nach wie vor Tod den Verschwörern und natürlich wechselweise auch Tod den USA.
21 Menschen sind bislang bei den Protesten ums Leben gekommen. Kann man sagen, ob sie alle von Polizisten erschossen wurden?
Das kann man so genau nicht sagen. Es gab auch Meldungen, dass Demonstranten sich gegenseitig erschossen hätten, also Regierungsbefürworter und Gegner. Das lässt sich alles sehr, sehr schwer nachprüfen. Auch diese Zahl 21 stand ja lange Zeit nicht so richtig fest. Jetzt wurde es von Regierungsmedien auch bestätigt, dass es sich wohl um diese Zahl handeln soll. Es gab ja wohl zumindest auch einen Polizisten, der erschossen wurde. Aber da stoßen wir auch hier tatsächlich an die Grenzen der Verifizierung dieser Berichte, die dann oft in Staatsmedien veröffentlicht werden, denen man auch nicht so richtig trauen kann, oder eben auf mehr oder weniger dubiosen Internetplattformen. Von daher muss man das vorsichtig mit spitzen Fingern anfassen. Ein Trend ist allerdings zu erkennen, nämlich dass es in den letzten Tagen weniger Ausschreitungen gab und auch keine Todesopfer mehr. Das ist einerseits erfreulich und andererseits aber eben auch möglicherweise ein Anzeichen, was die Strategie der Regierung anbelangt, nämlich dass man jetzt nicht auf Eskalation setzt, sondern vielleicht erstmal abwarten will, ob sich die Proteste nicht selbst auslaufen.
Wie organisieren sich die Demonstranten dann überhaupt noch? Teilweise sperrt die Regierung ja auch das Internet und die sozialen Medien.
Das ist tatsächlich ein großes Problem. Es wurde am Anfang gleich die Parole ausgegeben, wir treffen uns nach Einbruch der Dunkelheit am zentralen Platz in der jeweiligen Stadt. Das ist eine Parole, die gilt auch weiterhin. Allerdings haben wir es auch bemerkt in Teheran zum Beispiel, dass es da viele zentrale Plätze gibt und man nicht so richtig weiß, wo sind denn hier jetzt überhaupt die Demonstranten. Auf der anderen Seite gehört es inzwischen wohl auch zumindest in Teheran zur Strategie der Demonstranten, mit der Polizei Katz und Maus zu spielen. Und deshalb ist es natürlich auch schwierig, vorher bekannt zu geben, wo sich Leute aufhalten. Die Internetdienste sind nach wie vor die Hauptkommunikationsmittel, aber Sie sprachen es an. Es gibt natürlich die Schwierigkeit, dass viele Messenger-Dienste blockiert sind und dass sogar auch VPN-Verbindungen, also getunnelte Verbindungen, zeitweise nicht erreichbar sind.
Zuletzt hatte es ja 2009 Demonstrationen gegeben, die sogenannte Grüne Bewegung, damals vor allem in Irans Hauptstadt Teherans. Sind die Proteste jetzt vergleichbar mit damals?
Sie sind insofern nicht vergleichbar, als dass sich die Proteste damals ja gegen den Präsidenten Ahmadinejad gerichtet haben und den Vorwurf des Wahlbetrugs. Hier geht es ja tatsächlich einerseits eben um die Verbesserung der Lebensbedingungen wirtschaftlicher Natur, aber eben auch politischer Natur, um eine Fundamentalkritik am politischen System. Von daher würde ich es nicht unbedingt vergleichen. Von den Auswirkungen her waren die Proteste gegen Ahmadinejad am Ende auf jeden Fall stärker und kraftvoller. Wie sich diese Proteste entwickeln, kann man im Moment noch nicht sagen. Vielleicht geht die Strategie der Regierung auf, dass sich das Ganze jetzt irgendwie auch erledigt oder dass man sich eher gegen einen äußeren Feind versammelt und solche Dinge wie Menschenrechte und niedrige Lebensmittelpreise an zweite Stelle treten. Vielleicht ist es aber auch so, dass sich weitere Gruppen dieser Protestwelle anschließen und sollte sich da der Mittelstand letztendlich auch berufen fühlen zu protestieren, dann wäre es für die Mullahs durchaus schwieriger.
Beim Freitagsgebet oder kurz vorm Freitagsgebet hat ja der religiöse Führer nochmal auf den Feind von außen hingewiesen und dass er die Proteste quasi von außen steuern würde. Überzeugt das Leute nicht mehr zu demonstrieren?
Bisher wahrscheinlich nicht. Das spielte auch beim Freitagsgebet nochmal eine Rolle, diese Verschwörung, angeblich gescheuert aus den USA, finanziert aus Saudi-Arabien und organisiert vom israelischen Geheimdienst. Das greift hier, glaube ich, auch nicht bei allen Leuten, zumal die Struktur dieser Proteste, die ja sehr dezentral offenbar organisiert sind und auch über das ganze Land verteilt sind, eigentlich dagegen sprechen. Es kann aber tatsächlich so sein, und diesen Eindruck hatte man beim Freitagsgebet auch, dass jetzt langsam die nationalistische Karte gespielt wird. Und je mehr man betont, dass es einen gemeinsamen Feind gibt, der das Land bedroht, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute sagen, okay, uns ist natürlich erstmal die Sicherheit und unserer Heimat wichtiger als die Frage, was geben wir jetzt für ein Kilo Orangen aus? Könnte auch ein Kalkül der Regierung sein, dass man so versucht, die Leute wieder von den Straßen zu bekommen, indem man eben von den innenpolitischen Problemen ablenkt mit einem großen außenpolitischen Problem. Und da spielen natürlich Äußerungen, wie wir sie zum Teil aus den USA erlebt haben, eher den Hardlinern in die Hände.
Was bräuchte es denn, um die Mittelschicht auf die Straße zu bringen? Müsste es einen Politiker aus der Opposition geben, der diese Proteste unterstützt?
Die Mittelschicht ist sicherlich deshalb im Moment noch nicht so gut zu motivieren, weil die Proteste tatsächlich etwas chaotisch wirken, weil es keine Organisationsstruktur gibt und auch keine charismatische Leitfigur. Aber diese Menschen sind vorsichtig. Das sind eben Leute, die auch etwas zu verlieren haben. Und ich hatte jetzt noch mit jemand gesprochen, der ein kleines Unternehmen betreibt und sagte, natürlich sind 80% der Iraner gegen dieses Staatssystem und das, was die Mullahs da machen. Allerdings wollen wir auch alle irgendwie leben und müssen uns diesem System arrangieren. Und das ist wahrscheinlich die Zwickmühle, in der sich viele Menschen hier befinden.
Vielen Dank für das Gespräch. Ich habe mit Christian Buttgereit gesprochen, unserem Korrespondenten in Teheran.
HR Info. Politik.
Proteste in Iran. Kritik am Mullah-Regime. Der Titel dieser Sendung. Ich spreche nun weiter mit dem Politikwissenschaftler Adnan Tabatabai. Herr Tabatabai, Hassan Rouhani, wiedergewählter Präsident Irans, steht eigentlich für die Öffnung des Irans. Er hat das Atomabkommen abgeschlossen, aber er untersteht dem religiösen Führer Khamenei. Wären Reformen innerhalb dieses politischen Systems überhaupt möglich?
Grundsätzlich schon. Es ist generell die Frage, was steht schriftlich in der Verfassung? Also was ist die Verfassungsnorm? Und was wird tatsächlich umgesetzt? Was ist die Verfassungsrealität? Und ich glaube, dass wir uns vergegenwärtigen müssen, dass gesetzliche Reformen gar nicht erst unbedingt notwendig sind. Die Gesetzeslage sagt sehr vieles zu, was wir für selbstverständlich halten. Meinungsfreiheit, Demonstrationsrecht etc. Es wird nur nicht vernünftig umgesetzt, nicht vernünftig implementiert. Das heißt, der Wille und die Strukturen zur Implementierung der Gesetzestexte, das ist im Prinzip die größte Problematik im Land, nicht so sehr die Gesetzeslage. Und ich denke, da ließe es sich durchsetzen, wieder eine Frage des politischen Willens.
Der oberste religiöse Führer Khamenei hat ja behauptet, die Proteste seien auch aus dem Ausland gesteuert worden, der böse Westen. Helfen solche Behauptungen, um die Bevölkerung wieder vom Regime zu überzeugen?
Natürlich nur bedingt. Grundsätzlich ist zu sagen, solche Demonstrationen, solche Proteste, das sind immer am Anfang iranische innenpolitische Dynamiken. Aber es ist natürlich auch klar, dass seitens der USA jetzt nicht nur, was die Tweets von Donald Trump betrifft, sondern auch andere Kommentatoren, auch aus Saudi-Arabien, natürlich auch aus Israel, aus der Exilopposition des Irans, wird natürlich so etwas dann noch befeuert von außen. Aber es hilft nicht, diese Dinge ausschließlich auf ausländische Akteure zu schieben. Das wird auch innerhalb der Bevölkerung gar nicht sonderlich abgenommen.
Für US-Präsident Donald Trump kamen die Proteste natürlich sehr gelegen. Er verfolgt ja eine anti-iranische Politik. Er hat getwittert, die Menschen im Iran wehren sich jetzt endlich gegen das brutale und korrupte Regime. Die USA würden ihnen später helfen. Hilft Trump den Demonstranten damit in irgendeiner Form?
Mitnichten. Das ist im Prinzip genau das, was die iranische Führung nutzen kann, um die Demonstranten zu kriminalisieren, um sie als Agenten des Westens zu stigmatisieren. Und Donald Trump hat nun wahrlich nicht im ersten Jahr seines Amtes sich als jemand gezeigt, der glaubwürdige Solidarität mit den Iranern zeigt. Das zeigen seine Einreisepolitik unter anderem. Insofern ist das wirklich hochgradig schädlich und verantwortungslos, dass man sich fragen muss, was beabsichtigt er eigentlich damit?
Die EU und Deutschland haben sich anders eher zurückgehalten. Ist das aber auch eine Strategie, weil man glaubt, dass die Proteste sowieso wieder schnell niedergeschlagen werden? Oder vielleicht auch, weil man Geschäfte mit dem Iran machen will?
Ich glaube einfach, dass in Europa und in Deutschland eine bessere Iran-Kenntnis herrscht, dass man ganz genau weiß, welche Rhetorik was auslöst. Es mag sich gut anfühlen, sehr harte Rhetorik zu wählen, aber man muss sich ja auch immer fragen, was bringt das am Ende für die iranische Bevölkerung in erster Linie? Ich denke, es ist wichtig zu unterstreichen, dass das Demonstrationsrecht unantastbar bleiben muss. Das hat die deutsche Politik zum Beispiel gemacht, die Europäer genauso. Das sagt ja auch selbst der iranische Präsident Rouhani. Daran kann man erinnern. Und ich denke, das ist in diesem Moment dann auch sinnvoll als europäischer Standpunkt.
Ich habe vor wenigen Wochen noch in der New York Times über einen neuen Nationalismus in der iranischen Bevölkerung gelesen. Wie viele Iraner befürworten die außenpolitische Sicherheitsstrategie der Islamischen Republik Iran?
Im Zuge meiner vielen Reisen und meiner zahlreichen Gespräche mit unterschiedlichsten Leuten muss ich sagen, dass da wirklich sehr viel Zustimmung kommt, eben weil es darum geht, die Sicherheitsinteressen des Landes nicht zu gefährden. Also das ist das, was man innerhalb des Landes als Diskurs angenommen hat, auch in breiten Teilen der Bevölkerung. Aber es gibt natürlich auch Kritik und die Kritik kommt sowohl auf politischer Ebene vor als auch auf gesellschaftlicher Ebene. Insgesamt habe ich aber durchaus das Gefühl, dass die Breite der Bevölkerung diese Regionalpolitik Irans als Verteidigungspolitik versteht und deshalb unterstützt.
Haben denn nicht auch Menschen Angst davor, dass quasi diese Stellvertreterkriege im Irak, in Syrien, im Jemen und im Libanon ausarten in einen direkten Krieg zwischen Iran und Saudi-Arabien?
Natürlich gibt es diese Sorge und wenn Sie sich erinnern an den 7. Juni vergangenen Jahres, als in Teheran zwei Anschläge von ISIS ausgeübt wurden, da gab es natürlich dann sofort die Anschuldigung Richtung Saudi-Arabien. Es gibt auch jetzt die Anschuldigung, dass einige der bewaffneten Demonstranten von sozusagen saudischen Quellen diese Mittel bekommen haben, ungeachtet dessen, wie akkurat das nun ist. Aber diese Frage stellt sich natürlich. Es bleibt aber immer dieser Diskurs am Ende dominierend, dass man sagt, wäre Iran nicht in Irak aktiv oder in Syrien zur Bekämpfung von ISIS und ähnlichen Gruppen, dann wäre es noch gefährlicher. Das ist im Moment zumindest die Überzeugung, die man weitestgehend zu hören bekommt.
Haben die Proteste denn jetzt auch was mit der Angst vor dem Ausbruch eines Krieges zu tun?
Ich glaube jetzt zunächst mal nicht. Ich glaube viel eher, dass die Angst vor einem Krieg oder vor syrisch-libyschen Verhältnissen dazu führt, dass Demonstrationen, sobald sie gewalttätig werden, auch keinerlei Solidarität mehr innerhalb der Bevölkerung erfahren. Das haben wir in ähnlicher Weise 2009 ja auch schon gesehen. Als es gewalttätiger wurde, ebbte es dann irgendwann ab. Die Iraner sind, würde ich sagen, revolutionsmüde. Sie sind konfliktmüde. Sie wollen natürlich Veränderungen sehen, aber einen politischen Reformprozess so schwierig und langsam er auch voranschreitet als einzige Alternative. Umbrüche, wie wir sie in anderen Ländern der Region gesehen haben, möchte in Iran niemand.
Vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Ich habe mit dem Politikwissenschaftler Adnan Tabatabai gesprochen. Verfolgen die USA eine klare Strategie in ihrer anti-iranischen Politik? Es folgt jetzt ein Kommentar von unserem Korrespondenten in Washington, Jan Bösche.
Die Unruhen in Iran sind ein Geschenk für Donald Trump. Er hat Berater um sich geschart, die Iran als größte Bedrohung im Nahen Osten sehen. Im Kampf von Saudis und Iranern um Einfluss und Macht in der Region hat sich Trump klar an die Seite Saudi-Arabiens gestellt. Da ist es einfach für den US-Präsidenten, die Demonstranten in Iran und ihre berechtigten Forderungen mit aller verbalen Macht zu unterstützen und zu versprechen, die USA werden alle Menschenrechtsverletzungen registrieren. Es ist Tradition, dass die USA und andere westliche Länder sich hinter Demonstranten stellen, die Unrecht anprangern und mehr Demokratie verlangen. Allerdings, Präsident Trump tut das jetzt nicht, weil er sich der Sache verpflichtet fühlt, sondern weil es ihm in seine anti-iranische Politik passt. Eigentlich hatte Trump nämlich angekündigt, nicht mehr als Botschafter moralischer Werte durch die Welt zu reisen. Amerika zuerst ist sein Motto, seine Außenpolitik geleitet von der Idee souveräner Nationen, die sich um sich selbst kümmern. Darum kürzt seine Regierung das Geld für diplomatische Missionen, für UN-Friedenseinsätze. Für Trump geht es um militärische Stärke und wirtschaftliche Erfolge. Menschenrechte spielen da nur eine Nebenrolle. Dabei hat Trump in der Sache ja recht. Das iranische Regime hat zu viel Geld in außenpolitische Abenteuer und Taschen korrupter Politiker fließen lassen. Der Atomdeal mit seinen gelockerten Sanktionen hätte der iranischen Wirtschaft Auftrieb geben können. Dass die Leute davon nichts spüren, ist die Schuld der iranischen Führung. Präsident Trump ist gegen den Atomdeal, will ihn am liebsten zurückdrehen. Er wird die Unruhen in Iran sicher als Argument verwenden, das auch zu tun. Der Atomdeal sollte Irans Führung davon abhalten, eine Atomwaffe zu bauen. Für Trumps Vorgänger Barack Obama war der Deal eine wichtige außenpolitische Errungenschaft. Allein das ist schon ein Grund für Trump, dagegen zu sein. Außenpolitischer Pragmatismus sieht anders aus. Harte Worte gegen Unrecht sind immer gut, aber ein US-Präsident muss besonnen damit umgehen. Scharfe Drohungen können sogar das Gegenteil bewirken und einem Regime wie in Iran wichtige Argumente liefern, die eigenen Anhänger zu mobilisieren. Die richtige Reaktion der USA auf die Krise in Iran wären abgewogene Stellungnahmen, umsichtige Diplomatie und eine grundsätzliche Idee, wie die Zukunft dieser komplexen Region aussehen könnte. Präsident Trump hat bisher noch nicht gezeigt, dass er so etwas liefern kann.
Das war ein Kommentar von Jan Bösche. Das war die Sendung Politik mit dem Titel Proteste in Iran, Kritik am Mullah-Regime. Ausgelöst, wahrscheinlich durch Hardliner, hatten die Proteste zu Beginn nichts mit der grünen Bewegung von 2009 zu tun. Doch angeheizt durch die soziale Lage sind schnell auch Arbeiter und Rentner auf die Straße gegangen. Studenten folgten in Teheran. Doch nach einer sozialen Bewegung sieht es bislang nicht aus. Zum Nachhören gibt es die Sendung in unserem Podcast auf hrinforadio.de. Ich bin Isabel Reifenrath.